Taxizentrale Ulrich Krause. Wie kann ich Sie bedienen?
Hallo, ein Taxi ganz schnell bitte zum Lageso an die Turmstraße 21, aber zacki.
Welcher Wagen darf es denn sein? Der schwarze BMW oder der Trabant?
BMW, ich möchte rauchen.
Okay, wundervoll. Wir sind in 10 Minuten da.
Berlin. Die Stadt der Träume und Taxen. Jedes für sich ein Moloch, auf der Suche nach zahlungswilliger Kundschaft. Jede Fahrt eine Geschichte, ein Anfang und ein Ende. Tag für Tag, Stunde für Stunde. Stimmen wir auf dem Weg in die fremde Hände.
Taxizentrale Ulrich Krause.
Ein regnerisches Berlin, wo wir uns heute durchschlängeln. Hallo, herzlich willkommen. Max hat eine großartige Idee heute.
Ich habe zwei großartige Ideen.
Du musst sie gleich sagen.
Und zwar, wie man die Steuereinnahmen in die Höhe treibt, ohne den Falschen zu treffen. Also das Ziel von Politik ist ja immer, Sachen zu besteuern, um reiche Leute zu schröpfen, um es den Armen zu geben.
Mhm.
Und ich habe mir überlegt...
Oder der Bundeswehr, genau.
Und ich habe mir überlegt, du müsstest diese ganzen Essenslieferdienste, Foodora, Deliveroo oder auch diese ganze Bringmeister-Scheiße besteuern, weil das machen nämlich nur reiche Leute. Das bestellt sich niemand, der Hartz-IV-Empfänger ist oder so, bestellt sich für 25 Euro irgendwie was bei Deliveroo oder lässt sich seine Wasserkästen hochschleppen in die Loftwohnung. Und zahlt dafür noch einen Zehner extra.
Aber Wasser, also da muss ich wirklich mal
und
sagen...
Und das braucht auch niemand!
Ich bin ein großer...
Schluss aus, Ende der Diskussion!
Erstens,
das braucht keine Sau! Diese scheiß Fahrradboten verstopfen bei mir die ganze Straße. Ich kann nicht mehr über die Straße gehen, ohne von so einem Känguru-Rucksack umgefahren zu werden. Und diese Bringmeister-Idioten, wir standen eben gerade auch hinter einem im Stau.
Das ist das Problem, wenn man in Berlin-Mitte wohnt, ne? Das ist wirklich blöd, wenn man am Rosenthaler wohnt.
Ja.
Aber du bestellst doch auch. Und
nee.
Kästen hochschleppen kostet nicht extra.
Nee, ich bestelle
nicht. Natürlich bestellst
nicht.
Du auch. Du hast mir letztens erzählt, oh David, ich habe so Bauchschmerzen von dem Burger, den ich mir vorhin bestellt habe.
Ja, hier bei diesem ekligen Pizza.de
ja.
oder wie das heißt.
Pizza. Das ist doch auch Lieferando.
Nein!
Pizza.de gehört zu Lieferando.
Mir doch alles egal.
Ja, das ist wieder diese fucking Doppelmoral. Finde ich scheiße, mache ich auch trotzdem.
Ich würde die Steuern aber auch zahlen, wenn ich da bestelle, weil ich dann nämlich das wahrscheinlich nie wieder mache. Es ist so wie mit die besteuerten Zigaretten oder
du
so.
Du zahlst genug Steuern auf Alkohol und Zigaretten. Ich glaube, das ist schon, du hast dem Staat vor allen Dingen eine große Einnahmequelle beschert. Danke, Max Ulrich.
Ja.
Wegen dir gibt es eigentlich erst die Bundeswehr. Das ganze Jahresetat.
Die ganzen kaputten G36-Gewehre werden von meinem Geld bezahlt. Und die nicht fliegenden Hubschrauber.
So, jetzt Bundeswehr ist ja eigentlich schon fast passend.
Das ist jetzt eine gewagte Überleitung. Ich bin gespannt.
Ja, was denn? Ich wollte jetzt fragen, wer kommt.
Na, wie kommst du jetzt von der Bundeswehr auf unsere Gästin?
Also. Ich komme von der Bundeswehr auf Krieg. Von Krieg komme ich auf Flüchtlinge und von Flüchtlingen komme ich auf das Lageso.
Ist die Bundeswehr schuld an Flüchtlingsströmen, Ken Jebsen, oder was?
Nö, das habe ich nicht gesagt.
Das ist so deine Welttheorie.
Nein, ich habe gesagt, Krieg ist schuld an Flüchtlingsströmen.
Aber die Bundeswehr macht doch keinen Krieg, die hilft doch nur, die bildet
doch
nur
aus. Ich habe
doch
nicht gesagt, dass die Bundeswehr... Ich habe überhaupt nicht, ich
die
habe
nur
meine
gute
Gedanken,
Sachen.
Meine
und
Gedankenkette.
Eine richtig gute YouTube-Serie.
Du nervst mich heute richtig, wirklich. Hab gar keinen Bock.
Ich bin doch richtig auf Krawall gebürstet heute.
Ja.
Nee, ich habe den ganzen Tag, ich war gestern bei IKEA und...
Wer kommt heute in die Sendung? Bitte, bitte sag es.
Diana Hennings kommt heute, die Chefin vom Lageso. Ich freue mich sehr.
Das ist nicht die Chefin vom Lageso.
Na, die Chefin vom Moabit hilft, um Himmels Willen. Genau das Gegenteil ist sie.
Die Chefin von Moabit hilft.
Ja.
Bitte
du schneiden. Hast heute in unserer WhatsApp-Gruppe gefragt, ist das die Chefin vom Lageso? Und da habe ich mich so drüber gefreut, dass das mir in Erinnerung geblieben ist.
Na guck. Warum haben wir sie eingeladen? Was finden wir spannend an dieser Person? Weil es ist, glaube ich, du hast ja eine Liste, ich habe eine Liste und dann packen wir mal zusammen, wen wir einladen wollen und sie stand auf deiner Liste.
Naja, weil über Moabit hilft und das Lageso, glaube ich, vor anderthalb Jahren alle gesprochen haben oder vor einem Jahr noch und jetzt gar nicht mehr. Und ich möchte wissen, was mit dieser Hilfsarbeit, wie das jetzt aussieht, wie die Situation von Flüchtlingen im Moment in Berlin ist und wie die Situation am Lageso so ist.
Und mich interessiert vor allen Dingen immer, was für Leute halt zum Beispiel so bei Moabit hilft oder so arbeiten, ja? Und was so ihre Motivation ist. Das finde ich interessant.
Und was?
Ja? Sorry. Ja. Sag.
Nee.
Und das werden wir jetzt rausfinden, das wollte ich sagen.
Ja.
So.
Hier ist die Taxizentrale Ulrich Krause und wir sind jetzt schon im Auto, weil es ist sehr kalt.
Und nass.
Und regnerisch. Und wir sind jetzt nicht mehr alleine, sondern Diana Henniges ist da. Hallo, schön, dass du da bist.
Hallo, danke für die Einladung.
Du bist nach wie vor die Chefin von Moabit Hilft.
Ja, soweit man Chef sein kann von einem eingetragenen Verein. Ich bin einer der Vorstände, ja.
Aber du bist auch die, die man aus dem Fernsehen kennt und so, die immer die Interviews gegeben hat und so. In der Hochzeit, als es jeden Tag in den Medien war, das warst immer du.
Genau, das war immer ich oder meine Kollegin Christiane Beckmann, ja. Ganz genau. Vielleicht rede ich am meisten und am häufigsten. Vielleicht liegt es daran.
Redest du gerne?
Ja, ununterbrochen. Es kann absolut nervig werden.
Aber dafür ist diese Sendung da.
Ja.
Für die VG Wort ist das wirklich ein absoluter Pechfall, dass es diese Sendung gibt. Aber wir freuen uns sehr. Wir sind jetzt in Moabit. Wir haben dich gerade am Lageso auch abgeholt. Natürlich, weil du da gerade drin warst und gearbeitet hast oder was hast du da gemacht?
Nee, aber mir fiel irgendwie, ich bin total unkreativ bei solchen Sachen und ich dachte, das ist vielleicht so der beste Ort, den man mit mir in Verbindung bringt und es ist nicht meine private Adresse und ich glaube, das war eigentlich der einzige Grund, warum
du musst aufpassen, ne?
Ja, ich muss aufpassen, genau.
Wieso?
Meine Adresse ist geheim, weil wir über Jahre, Monate drangsaliert worden sind und auch immer noch drangsaliert werden. Wir haben regelmäßige Morddrohungen, wir haben auch einen indirekten Polizeischutz. Meine Adresse ist geheim. Ja, das ging von der toten Ratte auf der Fußmatte bis zur täglichen Bedrohung, bis dem Versuch, meinen Sohn vom Kindergarten abholen zu wollen, bis Zetteln, die ich in der Jackentasche hatte, wo ich meine Jacke an der Garderobe abgegeben habe, wo Morddrohungen drauf waren. Also das hat ganz unterschiedliche Farben gehabt, diese Bedrohungslage. Und wir sind dann irgendwann umgezogen, weil wir echt die Schnauze voll hatten.
Mhm.
Und man lebt ja ganz gerne friedlich.
Ja.
Und ich würde das gerne in Zukunft auch weiterhin tun. Und es ist wahrscheinlich eh nur eine Frage der Zeit, bis ich es wieder rausbekomme, wo ich wohne. Aber bis dahin wäre ich ganz froh, wenn es dabei bleibt, dass es keiner weiß.
Das heißt, du sagst aber Leuten jetzt bei so einem Abend wie heute auch, wo du dich befindest und so? Also dass andere, deine Familie zum Beispiel oder Freunde oder so wissen, wo du dich gerade aufhältst?
Ganz
oder?
Genau. Einer weiß immer, wo ich bin.
Mhm.
Genau. Und wie ich vorhin schon gesagt habe, ich wäre in dieses Auto nicht eingestiegen, wenn ihr nicht ausgestiegen wärt. Also ich muss euch schon in die Gesichter gucken und ich muss euch identifizieren können.
Ja.
Das sind halt alles Sachen. Also es ist schon im täglichen, so in den Alltag übergegangen. Ne? Man achtet auf bestimmte Sachen und man guckt halt, wer so hinter einem ist. Es gibt auch Tage, wo tatsächlich Leute hinter uns herlaufen und uns regelmäßig über den Tag begleiten. Das betrifft nicht nur mich, auch meine Kolleginnen.
Ach.
Und ja.
Was sind das für Leute?
Ja, also man kann das ja nicht unbedingt definieren, aber es ist halt schon ganz klar ersichtlich, dass viele sehr unglücklich darüber sind, was wir beruflich tun oder es gar nicht für einen Beruf halten, sondern für einen Teil der Asylindustrie, wenn man diesen Begriff so definieren möchte.
Aha.
Und das sind einfach Menschen, die andere Menschen hassen dafür, dass sie eine andere Hautfarbe haben oder aus einem anderen Land kommen oder weil sie meinen, sie würden ihnen die Butter vom Brot nehmen. Ja.
Warum tust du dir das alles an?
Ach, ja, das haben mich schon so viele gefragt, was meine Intention, was mein Antrieb. Ja, vielleicht bin ich tatsächlich jemand, der Menschen mag oder es völlig unverständlich findet oder es macht mich eigentlich irgendwie im Antrieb total wütend. Vielleicht ist Wut auch mein Antrieb, genau. Weil ich denke, dass es einfach total privilegiert ist, wie ich aufgewachsen bin. Ich bin zwar in einem sehr Arbeiterhaushalt aufgewachsen, ganz klassisch, aber ich hatte immer alles, was man brauchte. Ich durfte zur Schule gehen, ich habe eine Krankenversicherung, ich habe ein Dach über dem Kopf, ich habe regelmäßig zu essen, ich habe eine wunderbare Familie und ich habe das Glück, halt so leben zu können und mein Leben so gestalten zu können, wie ich es mir wünsche. Und das haben halt nur ein Bruchteil der Menschen auf der Welt.
Aber ist es das wert, die ganze, also ich hätte super Schiss, ehrlich gesagt. So, wenn ich dann so unterwegs bin, also jetzt nicht hier in so einer Situation, ist ja, wir sind ja auch diskret unterwegs in einem schwarzen Fahrzeug so, aber...
Bei uns im Auto bist du sicher.
Ja, das werden wir noch sehen, ne?
Zwei unsportliche Typen, die irgendwie gerne mal einen über den Durst trinken. Naja, halb sicher. Wir haben Airbags immerhin.
Ihr glaubt, ihr seid unsportlicher als ich, das müssen wir noch messen.
Aber hast du das mal gemacht, so Kickboxen oder so, zu so Selbstverteidigungskurse?
Es gibt schon so ein paar Dinge, die ich präventiv getan habe. Kickboxen nicht unbedingt, aber Selbstverteidigungskurs. Und ich habe schon so ein paar Dinge gemacht, um mich zu rüsten. Da gibt es auch ein paar ja, Weisungen oder Anleitungen oder sowas, ne? Zum Beispiel von der mobilen Beratung gegen rechts, ja, durchaus auch vom LKA Berlin oder, ne? Aber das schützt alles nicht. Also wenn jemand eine Waffe zieht und auf meinen Kopf zielt, dann bin ich tot.
Ja.
Das ist, macht keinen Unterschied. Und ich glaube, wenn der Hass halt irgendwo gesät ist, dann kann ich es eh nicht verhindern. Da brauche ich keinen Selbstverteidigungskurs oder da brauche ich halt auch keinen Reizgas in meiner Tasche, weil dann plant der das so, dass er mich wirklich umnietet.
Hinter uns fährt jetzt aber kein LKA-Fahrzeug, was uns die ganze Zeit bewacht, oder?
Nein, sowas gibt's nicht und ich glaube auch, das gibt's nur in Filmen. Ich glaube sicherlich, dass es einen Polizeischutz für Personen gibt, die dann wirklich sich weit aus dem Fenster hängen und die jeden Tag irgendwie auch tatsächlich vielleicht populistische Politik betreiben, weil Populismus gibt's nicht nur auf der rechten, sondern auch durchaus auf den anderen Seiten.
Ja.
Und klar ist da eine gewisse Schwierigkeit da, aber Polizeischutz, sowas kann ich gar nicht beantragen. Ich glaube nicht mal, die Bundeskanzlerin hat stetigen Polizeischutz. Also das würde ich jetzt einfach mal zu 100% ausschließen, dass es da eine 1-zu-1-Betreuung durch das LKA gibt.
Na doch, ich glaube bei der Bundeskanzlerin schon.
Ist das so, dass da immer jemand daneben sitzt?
Ja, ja, doch, doch.
Immer, ja?
Doch. Mhm. Also ich habe mal... da war ich in Sachsen-Anhalt bei so einer Elbe-Hochwasserflut als Reporter. Und da kam dann hier die Landwirtschaftsministerin, die damals noch diese CSU-Frau war. Ich habe ihren Namen vergessen. Und da kam vorher jemand so vom Bundeskriminalamt und hat mich, meinen Ausweis überprüft und so, hat dann kurz telefoniert und hat mich sozusagen überprüft.
Ja.
Nur weil da eine Ministerin kam. Und ich denke, wenn die Bundeskanzlerin irgendwo ist, dann wird da auch vorher jemand mal kommen. Und
dagegen bin ich ja eine ganz kleine Leuchte. Also ich meine, das ist vielleicht auch, es gibt so viele politische Intentionen, die irgendwie Opposition haben. Und ich glaube, das ist sehr, sehr schwierig, alle zu schützen. Ja? Obwohl unsere Demokratie schützenswert ist. Und ich denke, dass jede Form von politischer Richtung irgendwo gehört werden muss. Ja. Es ist durchaus so, dass der eine mehr oder weniger Probleme bekommt. Also wir gehören halt zu denjenigen, die mehr Probleme bekommen.
Morbid hilft. Diana Henniges ist da in der Taxizentrale Ulrich Krause. Und da sind wir eigentlich schon bei einem ganz guten Punkt. Wie schwer ist es denn für dich persönlich, dich von der politischen Seite unabhängig auch zu machen und eben nicht zu sagen, ja, ich bin jetzt bei den Linken oder bei den Grünen und kümmere mich deshalb um geflüchtete Menschen?
Ich glaube, das macht uns gerade so einzigartig in der Landschaft der Flüchtlingsinitiativen. Wir haben uns nie zu irgendeiner Partei bekannt und möchten das auch nicht. Wir sind auch als Verein Land, Bund und Stadt unabhängig von unseren Geldern. Wir arbeiten mit keiner Förderleistung aus den Bezirken oder vom Land oder vom Bund. Und dadurch konnten wir immer überparteilich arbeiten. Also wir können quasi das, was eigentlich sonst andersrum passiert, immer Politiker für uns instrumentalisieren und das macht doch viel mehr Spaß, als es umgekehrt zu machen. Ja.
Vielleicht sollten wir noch mal ganz kurz klären für Leute, die eben mit Morbid hilft, die das schon mal gehört haben, aber jetzt gar nicht so richtig wissen, was ihr macht. Wie sieht das aus, eure Arbeit?
Das ist ganz vielfältig. Ne? Wir haben zwei Standorte. Einmal der ist in der Lehrter Straße und einmal in der Turmstraße, wo früher auch das Lageso war. Das Lageso ist jetzt umgezogen. Das Tote Pferd hat sich umbenannt. Das heißt jetzt Landesamt für Flüchtlingsfragen und befindet sich in der Darwinstraße. Aber unser Standort ist da geblieben, wo früher das Lageso war.
Das Tote Pferd? Heißt, wieso totes Pferd?
Das Landesamt für Flüchtlingsfragen hat sich nicht so reformiert, wie es die Senatsverwaltung gerne darstellt. Deswegen sagen wir auch immer, ein totes Pferd kann man nicht reiten.
Also, okay.
Und deswegen sagen wir auch, dass das Lageso ja noch das Lageso ist, nur weil man es umbenennt und eine Behörde draus macht, die ja so viel qualifizierter nach außen erscheint, muss es nicht unbedingt sein. Ja, und an diesen zwei Standorten haben wir eine Kleiderkammer. Die Kleiderkammer fungiert aber eher als Katalysator für allerlei andere Probleme. Ob es jetzt der SGB-II-Antrag, der ausgefüllt werden muss, oder der Obdachlose, der nicht mehr weiß, wohin und nicht weiß, wo er einen Antrag stellen muss. Oder ob es der Geflüchtete ist, der ein paar Schuhe braucht und dabei aber sagt, dass er eine Vorbereitung auf seine Anhörung braucht oder Hilfe beim Asylverfahren oder beim Familiennachzug. Es ist in unserem Büro ist halt alles, wie das Büro halt auch schon sagt, alles, was mit Sachbearbeitung zu tun hat. Und wir wissen ja, Deutschland mag Papier und das Papier muss irgendwo bewältigt werden und das tun wir in unserem Büro. In unserem Büro haben wir aber auch Deutschkurse und alle möglichen Workshops und im Grunde genommen alle Veranstaltungen, also Demokratieförderung, Antirassismus-Training und solche Geschichten. Also eigentlich alles, was irgendwie kausal mit unserer Arbeit ist, probieren wir da zu machen und wir haben ganz viele kooperative Partner in der Stadt, im Bezirk, mit denen wir regelmäßig Veranstaltungen machen oder Sachen organisieren, die für Geflüchtete oder für sozial Benachteiligte sind. Es ist nämlich, was häufig missverstanden wird, wir sind nicht nur für Geflüchtete da, sondern für alle sozial Benachteiligten. Das kann der alleinerziehende Mutter sein, das kann der polnische Wanderarbeiter sein, das kann aber auch der deutsche Arbeitslose sein. Das ist völlig irrelevant, weil wir denken, das Recht, dass Menschen würdig behandelt werden, steht jedem zu. Und nicht nur dem Geflüchteten, der zu uns gekommen ist. Wir haben mit Geflüchteten angefangen und haben dann festgestellt, dass das genauso eine heterogene Gruppe ist wie Geflüchtete selbst.
Und bei all dieser Bürokratie, die ihr da abwickeln müsst, bleibt da überhaupt noch Zeit für die Menschen an sich auch? Also, dass man sich mit denen unterhalten kann und so?
Ja, also das ist ja ein Großteil unserer Arbeit, weil also ein Katalysator funktioniert ja nur mit Sprache. Ja. Und wir haben alle möglichen Sprachen im Haus. Wir haben mittlerweile, glaube ich, 9 Sprachen, auf die wir von Urdu, Paschtu, Dari, krass, Arabisch, Griechisch, Französisch, Deutsch. Wusste
die Länder also, gar nicht dazu,
ja. Du, Paschti. Ja, Urdu, Paschtu, das ist so Afghanistan.
Aha,
ja,
okay.
Genau. Und ja, und wir versuchen halt an die Menschen ranzukommen. Die haben ja halt häufig gar keinen, den sie ansprechen können. Ne? Und wenn sie jemanden haben, hat der vielleicht wenig Zeit oder versteht auch das Anliegen nicht oder ja, oder hat gar nicht die Qualifikationen, um das abzuarbeiten. Und wir sehen uns halt auch eher so als Ankunftsort, aber auch gleichzeitig Aufenthaltsort. Also irgendwie so ein Ort, wo man so ein bisschen wie Familie findet, ja, weil das halt irgendwie so ein bisschen verloren gegangen ist in unserer Gesellschaft, dass der Nachbar mal nach dem anderen Nachbar guckt. Mhm.
Wie ist denn dein Bild von Berlin, wenn du die ganze Zeit eigentlich nur mit den Verlierern der Gesellschaft zu tun hast? Also hast du das Gefühl, Berlin ist eine sozial gerechte Stadt? Also wäre es nicht zum Beispiel eigentlich auch Aufgabe des Staates, die Arbeit zu machen, die ihr macht? Also ist es nicht eigentlich traurig, dass es Leute geben muss wie euch, die sozusagen, naja, sich um die Verlierer der Gesellschaft kümmern?
Es sind doch keine Verlierer der Gesellschaft.
Nee, das meine ich nicht. Die sozial Benachteiligten.
Ja, genau. Verlierer hört sich immer so an.
Verlierer ist ein gemeines Wort.
Keine Leistung erbringen müssen, um was, um Geld zu haben oder eine Leistung erbringen müssen, um nicht durchs Raster zu fallen. Das ist nämlich weit gefehlt. Die alleinerziehende Mutter war vorher vielleicht Businessfrau und hat irgendwie 80.000 Schlappen nach Hause geschleppt im Jahr, kann das aber nicht mehr leisten, weil sie ein behindertes Kind zu Hause hat. Oder. Naja, aber das, ich glaube, das war auch einfach nur falsch formuliert,
um das mal
zu korrigieren. Das klingt immer total zickig, wenn ich sowas korrigiere, aber ich will es nicht selber im Mund nehmen, um es dann zu wiederholen.
Ja. Naja, aber auch bei einem Tennisspiel gibt es einen Verlierer und der hat sich durchaus angestrengt. So, ne?
Ja, genau, aber es heißt ja nicht, dass jemand, der aus Somalia kommt und irgendwie als Kindersoldat da dienen musste und weggelaufen ist, dass der bei einem Match mitgemacht hat, wo es faire Verhältnisse und Schiedsrichter gab. Ne? Es gibt nämlich ganz häufig und nicht nur in der Stadt Berlin, sondern weltweit unfassbare Ungerechtigkeiten, wo man sich wirklich jeden Tag den Finger in den Hals stecken will. Ne? Da gibt es ja auch irgendwie, es ist unglaublich schockierend, wie viele Nachteile eigentlich so ein Leben bürgen kann und wie schnell das auch alles geht, dass man durchs Raster fällt und einfach gar keine Möglichkeiten mehr hat, sich selbst rauszubuddeln. Und in der Stadt Berlin ist es sehr gravierend. Da sind halt auch die, wenn man sich überlegt, wie viele prekäre Arbeitsverhältnisse es in der Stadt Berlin gibt, wie viele soziale Benachteiligungen es eigentlich im Großraum Berlin gibt. Die Wirtschaft ist eingebrochen. Jetzt sehen wir auch wieder, was bei Siemens, also dass Maximalgewinne nicht unbedingt dafür stehen, dass man Menschen nicht unbedingt entlässt. Ja? Und wenn so ein 56-jähriger Mann entlassen wird, ist es ganz schwer, dass der wieder in den Arbeitsmarkt kommt. Und wenn der immer noch ein Haus abzubezahlen hat, schwuppdiwupp, ist der durchs Raster gefallen. Dazu muss man gar kein Asylbewerber sein.
Also keine gerechte Stadt.
Keine gerechte Welt. Ja, leider. Das muss man tatsächlich so sagen. Und ich bin kein Mensch, der immer davon redet, dass es irgendwie das Glas halb leer ist. Ja? Aber wir müssen uns stetig darum bemühen, dass es halb voll ist. Da muss jeder dran arbeiten, ob es zivilgesellschaftliches Engagement ist oder hauptamtliches oder wie auch immer. Aber ich glaube, dass wir viel, viel, viel Menschlichkeit brauchen und offene Augen und Empathie. Das geht uns in der Dunkelheit der Welt häufig verloren, weil wir uns selbst der Nächste sind oder zu busy mit unserem Handy oder was auch immer.
Wie hast du dich gefühlt am ersten Tag nach der Bundestagswahl, als die Ergebnisse bekannt gegeben wurden?
Ganz ehrlich, fast ein bisschen erleichtert. Mhm. Ich habe mit mehr gerechnet.
Aha, okay.
Ja, ich habe mit mehr gerechnet.
Mit mehr Stimmen für die AfD.
Ja, ganz klar. Ja. Also ich war tatsächlich, also ich bin natürlich auch nicht begeistert von der hohen prozentuellen Anzahl der Wähler, die der Meinung sind, sie müssten eine Partei wählen, die so rassistisch, homophob und aggressiv ist. Aber ich glaube, dass wir noch ziemlich gut die Kurve gekriegt haben. Da könnten wir auch... Wenn wir uns weiter so anstrengen, wie es bei den resignierten Parteien, wie ich sie immer so nenne, dann wird das vielleicht auch ganz schnell gehen, dass die bei 25% oder 28% sind. Und da haben sie richtiges Mitspracherecht. Da sind sie nicht nur die kleinen Dovis, die irgendwie doofen Anträge stellen, sondern sie werden sich qualifizieren. Man muss sich überlegen, dass hunderte von wissenschaftlichen Mitarbeitern deren Dunstkreis jetzt bilden. Und das waren früher Leute, die bei der NPD gearbeitet haben, bei den Republikanern, bei den Identitären. Das sind jetzt hochqualifizierte Kräfte aus den anderen Parteien, auch von den anderen Bundestagsabgeordneten zu der AfD gewandert und arbeiten jetzt für die. Und die wissen, wo die Widerhase läuft. Die wissen, wie man Anträge stellt. Die wissen, wie man sich qualifiziert als Bundestagsabgeordneter. Und die werden jetzt brandgefährlich. Es ist gar nicht mal so, dass es nur diese paar Leutchen sind, die in den Bundestag gewählt worden sind, sondern dass unglaublich viele Geld, das jetzt in die Leute geht, die bisher gar keine Kohle hatten dafür, was sie tun.
Glaubst du denn, ich finde dieses Wort eigentlich auf ein ganzes Land ausgedrückt immer ziemlich komisch, fühlt sich komisch an, aber die Stimmung im Land, ist sie rassistischer geworden, ist Deutschland nach rechts gerückt oder sind diese Leute immer noch einfach mega, mega in der Minderheit, aber einfach nur durch Social Media so krass laut geworden, dass sich das so anfühlt? Was glaubst du?
Ich glaube, dass schon Schranken gefallen sind. Mhm. Ich glaube aber, dass der Rassismus, der Antisemitismus, der Hass auf Menschen immer da war. Mhm. Immer. Der war immer in Politik, in Gesellschaft, der war immer da. Früher hat man es hinter zugezogenen Gardinen gemacht, unter vorgehaltener Hand. Heute sind die Fenster weit auf. Ja, und man brüllt es auf der Straße sich aus dem Leibe. Ich glaube, dass das eine individuelle Unzufriedenheit birgt. Und ich glaube, dass das nur projizierte Angst ist. Mhm. Das ist auch nur eine Theorie. Das ist natürlich auch so eine Kitchen-Philosophie. Aber, aber ich glaube, dass viele Menschen auch vielleicht das Gefühl haben, wirklich, ich finde dieses Wort gar nicht so schlecht, abgehängt worden zu sein. Mhm. Dass ihnen viele nicht mehr zuhören und vielleicht auch sich ausgeschlossen fühlen. Und ich finde Zuhören falsch bei den Leuten, die aggressiv vorgehen und Menschenhass propagieren. Aber ich glaube, dass man filtern muss, was sie sich denn wünschen. Mhm. Und häufig hört man nach diesem ganzen Gebrüll über irgendwelche Schwarzaffen, Nigger und keine Ahnung, Asylindustrie und was denn da alles über den Äther gebrüllt wird, hört man doch ganz häufig raus, unsere Rentner, unsere Obdachlosen, ich weiß nicht, wie die Zukunft weitergeht, ich habe auch keinen Job, ich kriege viel weniger als die. Und wenn wir doch diese soziale Benachteiligung und damit durch diese Raster vielleicht ausmerzen, ist es vielleicht auch so, dass die Waffe ihnen aus der Hand sprengt. Mhm. Ja? Und sie gar nicht mehr so laut sein wollen oder können.
Jetzt fahren wir gerade am Reichstag vorbei, passenderweise sogar. Ich habe mir du bist nämlich heute eingestiegen, hast gesagt, ja, erstmal ein bisschen Runden drehen und so, das finde ich sehr cool.
Ja,
ich
wir mag fahren das jetzt nämlich einfach so ein bisschen rum.
Ja, im Auto rumfahren, wirklich, ich finde das ganz, ganz stark.
Aber wir haben doch eine geile Stadt, ist doch cool, hier rumzufahren, oder?
Ist das eigentlich so, dass vielleicht sogar Leute, die auf geflüchtete Menschen schimpfen, ja vielleicht sogar bei euch Hilfe suchen, weil sie benachteiligt sind oder zu wenig Geld haben oder
ja,
so?
Ja, und das wird die AfD jetzt unglaublich schockieren und auch die bösen Rechten aus Hellersdorf oder sonst irgendwo. Es kommen tatsächlich die deutschen Obdachlosen zu uns, die vorher total rassistisch waren und die gehen mit einem Lächeln und mit einem Verständnis dafür, dass es den Menschen aus den Ländern aus Ghana oder aus Afghanistan nicht anders geht als ihnen. Ja? Mhm. Und wir haben tatsächlich schon viele umgedreht, ja, wenn man das so nennen will, ja, so, weil sie dann merken, dass ich nenne auch jemanden, einen Mitarbeiter von der AfD, einen Abgeordneter, ja, der zu uns kam und sagte, ach, das sind ja alles ganz vernünftige Leute hier, ja, Überraschung, ja, das ist.
Ist der dann ausgetreten aus der Partei? Ist der dann ausgetreten aus der Partei?
Nee, aber er bringt vielleicht einen anderen Tonus mit in seine Parteitreffen oder Parteisitzungen oder, ja, vielleicht ist das meine größte Hoffnung tatsächlich, dass spread the word, ne? Also wir haben tatsächlich viele Leute, die dann anfangen, anders über Menschen zu denken und dann vielleicht auch drei anderen das in der Familie erzählen, die erzählen das wieder drei anderen und die erzählen das dann wieder im Kindergarten und die Kindergartenkinder tragen es zu ihren Eltern nach Hause. Das ist so irgendwie, ich habe tatsächlich eine leichte romantische Veranlagung, was das angeht. Ich habe die gute Hoffnung, dass es besser wird.
Im schwarzen Fahrzeug gibt's hinten das Feierabendbier, vorne die Feierabend-Cola. Oh, ich stehe so. Na, es ist ja kein ist Firmenname. Werbung? Nee, Coca-Cola wäre Werbung.
Coca-Cola wäre Werbung.
Ja, aber genau. Die ist wirklich die beste. Naja, egal, anderes Thema.
Zum Wohl.
Zum Wohl. Prost.
Ich muss ja wirklich sagen, ich bin wirklich großer Cola-Fan. Ne? Also egal, also ich finde Coca-Cola oder zum Beispiel Fritz-Cola finde ich auch mega, mega gut. Und ich finde, so andere Colas kommen da gar nicht so krass ran. Vita-Cola finde ich noch ganz geil. Was ist deine Lieblings-Cola? Vielleicht mal so ein bisschen Smalltalk.
Ich trinke, glaube ich, gar keine andere Cola als dieses amerikanische, ja, dieses Weihnachtsversion.
Dieses Besatzergetränk
halt, ne?
Auch,
ja,
ne?
Ja. Globalisierung und so. Ne? Ja. Aber ich bin auch ein Wessi. Ich glaube, wir haben irgendwie das immer so als alternativlos gesehen. Ich glaube, ja. Ich bin so sozialisiert.
Hast du schon mal Vita-Cola probiert?
Ich glaube schon, ja. Ich glaube schon. Ich bin mir aber nicht sicher. Kann auch sein, dass ich das einfach als Schutzbehauptung aufgestellt habe. Ich denke bei Vita Cola immer an so lauwarme Plörre aus Potsdam. Als ich vor der Wende da immer so, ich weiß nicht, da gab es auch so einen Cola-Verschnitt. Der war ganz furchtbar.
Okay, also ich bin ja im Osten groß geworden und wir haben so Vita Cola wie Wasser getrunken. Ich glaube, wir wurden damit großgezogen. Ja,
wir haben schon in der Flasche, ja?
Es gab es in der Flasche und wir haben es kalt getrunken. Wir hatten auch Kühlschränke.
Ach, Kühlschränke gab es auch, ja. Hat mein Mann auch von berichtet. Ich glaube ihm nicht so recht, ja.
Doch, also wir sind unterwegs mit Diana Henniges. Du bist von Moabit Hilft. Du willst nicht sagen, dass du die Chefin bist, aber du bist eines der Gesichter von Moabit Hilft. Können wir das so sagen?
Ja, das kann man so sagen.
Jetzt war Moabit Hilft ja vor allen Dingen immer in den Schlagzeilen, so vor 2 Jahren oder so schon, ne? Als es vor dem Lageso diese riesigen Schlangen gab, da war ich auch mal als Reporter und stand da mit hunderten anderer Journalisten. Da habe ich dich auch schon mal interviewt.
Ja.
Sie hat sich auch erinnert, oder?
Nee, ich glaube nicht. Ich glaube, wenn du so viele Interviews gegeben hast wie Diana vor 2 Jahren, dann kannst du dich daran an den einen kleinen Fritz-Reporter nicht mehr erinnern. Wie ist es denn jetzt? Also die Schlange ist weg vom neuen Lageso und ist es besser geworden?
Ja, du bist ja wieder da, ne? Also und interviewst mich. Ist natürlich anders geworden, ne? Die Menschen warten auf andere Art und Weise und sehr viel versteckter. Die Probleme sind aber noch häufig sehr identisch. Also ist tatsächlich nicht so, dass da jemand vom Lageso verhungern kann oder erfrieren oder wie auch immer. Aber es ist tatsächlich immer noch so, dass ganz viele durchs Raster fallen und einfach gar keine Möglichkeiten haben, sich an jemanden zu wenden oder es einfach nicht wissen. Es gibt unglaublich viele Hilfsstrukturen in Berlin. Ja, und auch die Zugänglichkeit ist besser geworden. Aber die Behörden sind nicht so überqualifiziert, wenn ich das mal so milde ausdrücken darf. Ja. Das ist aber bundesweit so, das ist ein allgemeines Problem. Und das ist, glaube ich, die Zugänglichkeit ist sogar für einen deutschen Bürger schon sehr schwierig. Ja. Also teilweise diese Behördensprache, die ist so abstrakt und da gibt es auch genug Deutsche, die mich als Helfer anrufen und fragen, Diana, was bedeutet denn der Satz? Das verstehe ich nicht. Ja.
Ja klar, jeder Deutsche hat auch Probleme, wenn er mal irgendeinen Antrag ausfüllen muss bei einer Behörde. Das ist.
Genau, ja.
Aber wie siehst du das denn? Ich würde jetzt mal behaupten, eine der Ursachen, warum die Schlange weg ist vom Lageso, ist ja auch der Flüchtlingsdeal mit der Türkei, dass da eben keine Flüchtlinge mehr übers Mittelmeer gelassen werden, genauso mit Libyen und dass es keinen Familiennachzug gibt im Moment. Ist das dann für euch ein Erfolg, dass die Schlange weg ist?
Nein, ich glaube, das ist eher so das Gegenteil. Also das ist sehr die Vorstellung davon, dass Deutschland die Humanität bewahrt und die Bundesrepublik der große Retter der Flüchtlingsbewegung ist, ist sehr weit gefehlt. Ja. Und hinsichtlich dessen, dass auch noch der Familiennachzug eingeschränkt wird, dass Hunderte oder Tausende von legitim eigentlich Asylbewerbern, die hier Asyl in Deutschland gewährt bekommen haben, noch immer in Griechenland fristen, weil sie nicht einreisen dürfen. Der fiese Deal, den wir mit der libyschen Küstenwache haben, die ja wirklich Mörder, Vergewaltiger und Sklavenhändler sind, immer mehr die Kommunikation darüber, dass die nordafrikanischen Länder zu sicheren Herkunftsländern deklariert werden sollen. Das sind alles Sachen, das ist kein Gewinn für uns. Das ist eigentlich ein Armutszeug. Der Deal ist ganz einfach. Haltet uns die Flüchtlinge vom Hals. Behaltet sie im Land und lasst sie nicht über das Meer. Und nicht, dass sie an die europäischen Außengrenzen kommen, damit wir für sie verantwortlich sind. Es gibt so ein Repressing, nennt sich das. Das ist sind Geflüchtete, die sich aufs Mittelmeer begeben unter abartigen Zuständen, sehr, sehr viel Geld dafür, häufig auch sexuelle Dienstleistungen lassen müssen und über Monate sich auf so ein Boot kämpfen unter widrigsten Bedingungen mit ihren Kindern, hochschwanger. Man begibt sich nicht auf so ein überfülltes Boot, wenn man nicht wirklich Angst davor hat, mit dem Tode bedroht zu werden. Sie begeben sich auf diese Boote und das sind hunderte von Leuten auf Booten, wo eigentlich 9 drauf gehören oder 12. Ja, also das ist tatsächlich etwas ganz Katastrophales, wie diese Menschen dann über dieses Mittelmeer kommen. Und dann werden sie abgefangen von der libyschen Küstenwache und werden sozusagen zurückgeprügelt. Das Boot wird versenkt, angezündet, dann, dann versinkt es, kann nicht wieder neu genutzt werden von den Schleusern. Und dann werden sie zurückgebracht nach Libyen und da gibt es schon einen regen Sklavenhandelmarkt. Wir sind einfach mal ein paar hundert Jahre zurückgeschossen worden, was das angeht. Und das wird mitfinanziert von der Europäischen Union. Frontex wird immer mehr gestärkt. Die isolieren uns von Geflüchteten, die zu uns kommen möchten, die auch an den Außengrenzen, wie zum Beispiel in Serbien sind. Die machen gemeinsame Sachen mit den ungarischen Behörden, die immer mehr gegen Menschenrechte verstoßen. Es gibt x Organisationen von Amnesty International bis Pro Asyl, die über alle möglichen Studien und Nachweise das dokumentiert haben, welche Menschenrechtsverletzungen allein es im europäischen Raum gibt. Es gibt gefängnisartige, tatsächlich konzentrationslagerartige Zustände in Zentraleuropa.
Das sind natürlich derbe Vorwürfe. Jetzt habe ich persönlich immer das Gefühl, ich lebe in einem Land, das moralisch auch so meinen moralischen Ansprüchen gerecht wird. Ja, also dass wenn eine Bundeskanzlerin wie Angela Merkel sagt, wir schaffen das, dann denke ich, ja, das finde ich gut, dass wir eine Kanzlerin haben, die sowas sagt. Du würdest aber sagen, es ist eigentlich nur Fake oder es ist nur, ich weiß nicht, ein Vorwand oder wie würdest du das dann beurteilen?
Ja, und seitdem ist eine Menge passiert.
Ja, gut.
Ganz genau. Also wir schaffen das, müssen wir auch qualifizieren. Nein, wir schaffen das, müssen wir auch mit Werkzeug ausstatten. Ja? Mhm. Einen Arbeitsmarktzugang müssen wir mit Werkzeug ausstatten. Wir müssen einen vernünftigen Zugang zur Sprache finden. Wir müssen die Möglichkeit schaffen, Geflüchteten hier im Land anzukommen. Ja? Und wir haben zu Tode reformierte Asylgesetze in Deutschland. Die sind in den 60er Jahren in dieser Form kommuniziert worden und sind dann 80 Mal reformiert worden und sind so zu Tode reformiert, dass teilweise so komplexe Zusammenhänge nur noch Ermessenssache des Sachbearbeiters sind. Und dann kommt es zu total skurrilen Aufenthaltsstatuen. Das sind dann halt Leute, die über Ewigkeiten mit Duldungen leben, obwohl Kettenduldungen in dieser Form gar nicht mehr zulässig sind, die mit Grenzübertrittsbescheinigungen des Landes verwiesen werden, obwohl die Überstellungsfrist, also dass sie dürfen eigentlich nach dem Asylgesetz gar nicht mehr überstellt werden in ein anderes Land, trotzdem abgeschoben werden. Wir haben Bundespolizisten, die auf Geflüchtete einschlagen, wenn sie sich nicht abschieben lassen. Wir haben Unterkünfte, wo Securities die Chefs sind und quasi die letzte Exekutive in der Unterkunft darstellen. Wir haben desolate Zustände in Unterkünften in Deutschland auch, aber auch in Europa, in Griechenland, Italien. Die Länder werden komplett alleine gelassen mit den Mengen an Menschen, die da unter widrigsten Bedingungen aufbewahrt werden. Ich will gar nicht untergebracht sagen. Die wohnen bei 12 Grad und Nieselregen mit ihren Neugeborenen halbtot irgendwie in Zelten, ohne Wasserversorgung, ohne sanitäre Anlagen. Cholera bricht aus. Das ist nicht der Weg, wie ich mir Humanität vorstelle, und insbesondere nicht nach noch nicht mal einem Jahrhundert nach dem letzten Weltkrieg, den wir hier in Deutschland hatten, wo wir es eigentlich am eigenen Leib gespürt haben, wie es ist, wenn sich andere Länder gegenüber uns solidarisch zeigen.
Ja. Jetzt sagen aber auch ganz viele Leute, wir schaffen das eben nicht und wir können nicht alle retten, oder sagen es noch böser so, wir können nicht das Sozialamt der Welt sein. Was sagst du dazu? Also kann man denn tatsächlich sich als Deutschland um so viele geflüchtete Menschen kümmern, wie es sie derzeit gibt auf der Welt?
Ja, natürlich nicht um 80 Millionen Geflüchtete, aber wir wissen sehr wohl, dass schon alleine 2/3 der Geflüchteten, 80 Millionen auf der Welt, in Anrainerländern, also in Nachbarländern der eigentlichen Herkunftsländer sind und nicht in Zentraleuropa. Das ist nur ein Bruchteil, der es nach Europa schafft oder an die europäischen Außengrenzen. Aber für die tragen wir auch Verantwortung, weil wir leben jeden Tag auf deren Kosten. Jedes Kleidungsstück, was man trägt, jedes Feuerzeug, was man benutzt, eigentlich jede Bewegung, die wir tun, ist abhängig von der dritten Welt. Ja. Unser wirtschaftlicher Gewinn, unser wirtschaftlicher Erfolg basiert eigentlich auf den Misserfolgen der dritten Welt. Ja. Und daraus resultieren haben wir natürlich auch eine gewisse Verantwortung. Und ich glaube, dass alleine schon unser Grundrecht uns dazu qualifiziert, sagen zu können, dass wir das müssen. Das ist eine Verantwortung, die wir tragen. Ja? Wir waren nämlich auch vor wenigen Jahrzehnten weggebombt worden und haben hier unter widrigsten Umständen gelebt. Und in den meisten Ländern haben sie nach den 40er Jahren die Arme aufgemacht und die Menschen konnten auswandern in alle Länder. Es gab deutsche Vertriebene überall auf der Welt. Ja. Und ich kann es nicht nachvollziehen, warum wir da nicht die soziale Verantwortung tragen, obwohl das unsere Verfassung uns vorschreibt. Ja. Das Recht auf Asyl steht in unserer Verfassung. Wir verstoßen jeden Tag gegen Gesetze, auch Frau Merkel.
Jetzt nimmst du deine Verantwortung wahr, indem du halt mit deinem Verein Moabit hilfst. Wäre es dann nicht jetzt, wenn du so redest, wie du redest, das Beste, wenn du in die Politik gehst? Also du könntest ja auch problemlos Bundeskanzlerin werden mit diesen Monologen, die du hier hältst.
Nee, könnte ich nicht. Das könnte ich nicht. Also erstens fehlt mir die jegliche Qualifikation, um Bundeskanzlerin zu sein. Zweitens glaube ich, dass diese Form der Politik, die im Moment nicht parteiübergreifend funktioniert, sondern nur lobbyistisch. Jede Partei arbeitet in seinen eigenen Reihen. Also ich kann mir natürlich parteilos vorstellen, irgendwann vielleicht politisch zu werden. Also politischer, als ich es heute bin, sicher. Aber ich glaube nicht, dass ich ein offizielles Amt bekleiden möchte. Ich möchte natürlich mitreden können. Das kann ich anteilig heute auch. Und wenn ich irgendwann feststelle, dass ich das nicht mehr kann, wie ich es jetzt heute kann, dann würde ich mir auch gut vorstellen können, parteilos vielleicht im Bezirk oder im Land arbeiten zu können. Aber das schließe ich im Moment heute noch total aus, weil ich jeden Tag merke, dass wir was bewirken können, auch als Initiative oder als Initiativenverbund auf Landesebene, auch teilweise sogar Mitspracherecht im Masterplan etc. haben. Es gibt noch genug Leute, die uns zuhören, aus den Parteien, und dazu muss ich nicht in die Parteien.
Sagt Diana Henniges, die bei Moabit hilft, arbeitet mit. Warum heißt es eigentlich Moabit hilft und nicht Berlin hilft?
Weil es Berlin hilft schon gibt.
Ach
ja.
So, echt? Ja, tatsächlich.
Und ich weiß nicht, wir sind ja so ein Ableger von Hellersdorf hilft. Mhm. Irgendwie, wir haben damals, als Hellersdorf hilft gegründet wurde, fand ich das so großartig, was die tun, dass ich gedacht habe, für unseren Bezirk muss es sowas auch geben. Deswegen heißen wir Hellersdorf hilft. Total unkreativ.
Jetzt muss man mal sagen, ja, wenn man das hört, dann könnte man ja auch den Eindruck gewinnen, ach ja, jetzt komm, jetzt reg dich doch nicht auf. Ich meine, ganz so schlecht sind die Zustände in Deutschland ja nun nicht. Ja, stell mal vor, wir wären beispielsweise Österreich, die Grenzen komplett zu machen, oder in, ich weiß nicht, Tschechien oder so, wo die Zustände ja wirklich dann nochmal eine ganz andere Nummer sind. Gibt es nicht irgendwas, was auch vielleicht positiv in Deutschland ist, wie eben so eine Initiativen wie ihr?
Ja, es gibt durchaus sehr, sehr viele auch Politiker, auch zivilgesellschaftliches Engagement, auch nicht zivilgesellschaftliches. Ich glaube, dass wir echt in der Mehrzahl sind, die so den humanitären Grundgedanken in sich tragen und sich auch wünschen, dass es anderen Menschen genauso gut geht und nicht im Schichtensystem oder Kastensystem denken und glauben, es ist weniger wert, wenn man woanders geboren ist. Und ich glaube, dass wir genau das rauszeigen müssen. Also das ist, glaube ich, das, was Deutschland häufig fehlt. Dieser Mut, dazu zu stehen, dass wir doch eigentlich ganz cool sind. Ja, ich finde Deutschland, ich habe auch nie gesagt, dass ich Deutschland nicht toll finde oder dass ich die deutsche Zivilgesellschaft oder was auch immer. Ich finde auch viele Intentionen, die wir haben, sind sehr gut. Aber wir sind immer so missmutig. Wir reden immer über schlechte Wetter, wenn wir 30 Tage durchgehend Sonnenschein haben. Ja, und wir reden immer davon, dass wir nicht genug Schmalzkuchen haben, wenn Hochsommer ist und wir leckeres Eis bekommen. Also es ist halt irgendwie so, wir reden immer von halbvollen Gläsern, obwohl die halbleeren Gläsern, obwohl sie doch echt halb voll sind.
Aber
wir
du
sind
redest so, ja auch von den negativen und schlechten Zuständen.
Ja,
sehr viel.
Aber es gibt auch so viel Tolles, ja. Und deswegen möchte ich ja gerne die Leute dazu zu bewegen, dass sie feststellen, dass es uns doch eigentlich ganz gut geht. Und denen es nicht gut geht, dass wir die unterstützen müssen. Und dass wir darüber okay. reden müssen, dass wir daran was ändern müssen und nicht daran, dass das nicht zu verändern ist, solange Geflüchtete im Land sind oder solange Obdachlose auf der Straße sind. Das ist, hat nämlich gar keinen Zusammenhang. Das ist nämlich genau das Problem, was wir haben. Wir können nicht Menschen, denen es noch schlechter als uns geht, dafür verantwortlich machen, dass es ihnen schlecht geht.
Mhm. Ja. Okay, dann verstehe ich die Intention. Wollen wir cruisen jetzt gerade so ein bisschen durch Morbid. Wo wollen wir irgendwas ansteuern?
Wollen wir in die Markthalle gehen?
Das können
in
wir
die Armenius-Markthalle, die ist nämlich sehr schön.
Die kenne ich gar nicht.
Ja. Und da gibt es einen total guten Italiener. Vielleicht teilen wir uns eine Pizza.
Ach ja, geil. Wo ist die denn?
Du fährst einfach geradeaus.
Ja.
Und die zweite links sozusagen.
Aha, das ist doch cool. Was macht Morbid so für dich aus? Abgesehen davon, dass man hier noch gentrifizieren kann.
Dass es bunt ist, dass du hier den schnöseligen Großverdiener neben dem griechischen Wanderarbeiter triffst. Also du hast hier wirklich alles, ne? Du hast hier, ich habe hier, kann in allen Nationalitäten kulinarisch kennenlernen, wie auch menschlich. Wir haben hier noch eine bunte Durchmischung. Wir haben hier sozialen Brennpunkt neben High Society. Und ich liebe es, dass ich die Natur vor der Haus habe. Ich habe die Spree, ich habe den Tiergarten und ja.
Und den kleinen Tiergarten.
Ja, und den kleinen Tiergarten, genau, der ja auch total Anziehungspunkt ist, wo ich total gerne spazieren gehe.
Schönen Joggen abends.
Ja, so, ist wirklich nett da, genau. Da zieht es uns ja auch alle hin. Also sogar ihr geht ja regelmäßig dahin, aus anderen
Gründen. Aus anderen Gründen aber.
Der kleine Tiergarten ist wirklich ein Ort, wo ich mich nicht hintraue, ehrlich gesagt. So. Oh, also gerade im Dunkeln.
Aber ja. Ich bin auch Moabit qualifiziert. Ne? Also das ist ja, ja, der kleine Tiergarten ist echt nicht schön, da gebe ich dir völlig recht. Also das ist auch etwas, was tatsächlich auch mal geändert werden muss. Ich glaube, da sind viele Punkte, die da auch schiefgelaufen sind. Ja, es ist ja nicht nur so, wo ein Angebot ist, ist auch eine Nachfrage. Ne? Da sind genauso Junkies wie auch Verkäufer und ich weiß nicht, ob das so sinnvoll war, das beides da zentral zu platzieren an der Turmstraße, wo ja immer Durchgangsverkehr ist. Aber ich glaube auch, dass ein Drogenabhängiger genauso zu unserer Gesellschaft gehört und nicht in Randbezirke wie jeder andere von uns. Drogenabhängigkeit ist genauso eine Erkrankung wie Muskoviszidose und das müssen wir zulassen und aushalten.
Das hat Komet auch gesagt. Erinnerst du dich, Max?
Ja, ich sage das auch. Das ja? auch schon mal gesagt in dieser Sendung. Wir haben die saubersten Mikrofone der Welt. Wir sind in der Markthalle in Moabit, in der Taxizentrale Ulrich Krause heute mit Diana Henniges und haben gerade eine sehr, sehr leckere Pizza gemeinsam gegessen. Wir haben jetzt so viel über Politik geredet. Aber es ist auch schwierig, bei dir über private Sachen zu reden, weil es irgendwelche dummen Nazi-Idioten gibt, die wahrscheinlich auch diese Sendung gerade hören. Liebe Grüße, fickt euch ins Knie.
Ich glaube, die hören diese Sendung nicht,
keine
oder?
Keine Ahnung.
Das ist viel
aber
zu viel
ist
Wort,
auch,
das überfordert
ja,
die.
Ja, stimmt. Die werden jetzt schon abgeschaltet haben. Aber die wollen dir, die verfolgen dich und die machen dir dein Leben zur Hölle. Aber was kannst du denn erzählen? Was gibt es denn in deinem Leben außer Moabit-Hilfe? Was macht dich so glücklich?
Ja, also Ich glaube, der mittler wichtigste Punkt sind Freunde und Familie. Das klingt immer total kitschig, aber ich glaube, dass das mich erdet. Ja? Und ich glaube, das Glück findet man auch in kleinen Dingen. Also das ist, ich finde es einfach schön, in so einer bombastischen Stadt zu leben, die Möglichkeit zu haben, auch zu verreisen. Ich verreise unglaublich gerne. Ich liebe es, in fremde Länder zu reisen. Und ich esse unglaublich gerne viel und teuer. Ja. Ich mag es auch, wenn man, ich selber koche überhaupt nicht, ich bin voll der Stümper. Also ich kann wirklich, mich kannst du in keine Küche stellen. Ich mache sogar noch Spiegeleier, irgendwie kriege ich verbrannt.
Gibt es eigentlich in deiner Person das Gefühl der Enttäuschung? Weil ich kann mir vorstellen, ihr seid durch so viele Sachen gegangen und wir haben ja vorhin auch viel über Politik gesprochen und was da falsch läuft und so, dass dich ja eigentlich gar nichts mehr enttäuschen kann so richtig.
Doch, Menschen haben mich im letzten Jahr ganz stark enttäuscht. Ja. Also wir hatten ja diesen Vorfall am Lageso-Gelände, wo diese Fehlinformation kam, die wir leider öffentlich gemacht haben zu dem toten Flüchtling, wo wir dann halt fälschlicherweise diese Information rausgegeben haben.
Und da haben wir als Medien aber auch ehrlich gesagt Scheiße gebaut, weil wir es sofort verkündet haben, ohne sozusagen abzuwarten, bis es, man sagt im Journalismus immer, es muss zwei Quellen geben und so, und wir haben es alle auch verkündet, also dass da ein Flüchtling gestorben wäre, was dann nicht so war.
Ja, also wir wissen mittlerweile, dass das auch nicht unbedingt eine Sache war, die es eine Glanzleistung war, und wir wissen auch, dass da viel schiefgelaufen ist, aber wir wussten es halt auch nicht besser, man lernt ja mit eben dazu, aber da sind viele Menschen von Moabit Hilft gegangen, die uns den Rücken gekehrt haben, auf eine brachiale Art und Weise, die mich bis heute daran zweifeln lässt. Ich bin sehr viel skeptischer gegenüber Menschen geworden. Ich war früher vielleicht viel emotionaler, viel schneller offen. Und jetzt misstraue ich sehr schnell Menschen. Ich glaube ganz oft nicht mehr daran, was mir jemand sagt. Und das ist leider so das negative Spektrum des Ganzen. Genau.
Vertraust du uns?
Ja, bis zu dem Zeitpunkt, wo du mir diese Frage gestellt hast. Jetzt werde ich skeptisch.
Ich würde dir vertrauen auf jeden Fall. Ich würde Menge Fun vertrauen.
Ich finde das schon interessant, was du auch vorhin gesagt hast, dass du ohne weiteres nicht in den Wagen gestiegen wärst, obwohl du ja vorher wusstest, was für ein Wagen dich abholen wird. Und es sind zwei Typen drin und so. Ich meine, wir sind ja nun jetzt auch, wir laufen ja mit Fritz-Mikros rum und so. Die sind gelb, relativ auffällig. Und wir sehen aus wie die absoluten Radiomenschen, so, die einem nichts Böses wollen. Also du zumindest.
Genau, aber Nazis sind ja auch nicht kahlrasierte Springerstriefelträger.
Das stimmt natürlich,
sondern
klar.
Hochgebildete, intellektuelle Menschen, die sich absolut fiese Tricks ausdenken können. Der NSU hat auch nicht nur durch Beate Zschäpe und ihre zwei Kumpels funktioniert. Das ist ein Riesennetzwerk von Lügen und Intrigen gewesen, wo die Exekutive, die Legislative mit eingebunden wurde. Und es ist weit gefehlt, dass wir es mit Idioten zu tun haben. Das ist genau das Problem, was Deutschland hat, dass der Nationalismus in der intellektuellen Szene angekommen ist. Das ist ein viel größeres Problem. Vorher konnten wir die Leute an der Bushaltestelle noch einordnen, wenn sie den Hitlergruß gemacht haben. Das können wir leider im Bundestag nicht unbedingt von außen sehen, ob jemand den Gedanken hegt, jemand eine Kugel in den Kopf zu jagen.
Aber André Poggenburg ist schon ein ganz schöner Rapf. Sagen.
Ganz schöner was?
Weiß nicht, ein Honk, ein Döschi, ein Dösbattel. Keine Ahnung, wie man dazu sagen muss. Aber den siehst du halt und denkst so, oh Mann, ey, dem würde ich aber nicht meine Autoschlüssel geben.
Ja, ich glaube, das ist auch schwierig zu sagen, das ist natürlich, ich will jetzt mal zum Beispiel die Identitären nennen, ne? Die sind brandgefährlich, ne? Sie sind halt, die haben politischen Einfluss, sie sind halt gut organisiert, ne? Sie kommen
meistens. Sie sind aber weniger als manch einer glaubt.
Ja, manch einer glaubt, ganz genau. Aber so. Ich glaube, dass sie intellektuellen Einfluss haben und das ist genau das Problem, ja. Und aber ich muss ehrlich sagen, ich habe mehr Angst vor den Schlägertypen als vor denen. Ja. Ja? Bei denen bin ich intellektuell gewachsen, das weiß ich auch. Ja. Und mit Sprache kriege ich noch manch so Idioten runter. Aber körperlich bin ich halt einfach nicht in der Lage, mich zu wehren.
Ja, denen ist auch egal, was du sagst.
Ganz genau.
Jetzt sind wir doch wieder bei der Politik. Richtig. Ja. Kommst du immer wieder auf das Thema zurück, so auch in deinem Leben? Also ist es das, worum sich alles dreht?
Nee, ich bin, glaube ich, politisch sozialisiert worden. Also Politik gehört auch zum Leben. Wir sind doch alle irgendwie jeden Tag Politik, ja. Egal, was du isst, was du anfasst, wohin du gehst. Also du bist immer mit Politik. Das begreifen viele gar nicht, dass sogar die Pflastersteine unter deinen Füßen irgendwie durch eine politische Entscheidung da gelegt wurden, ja. Das alles ein demokratischer Prozess ist, den wir jeden Tag durchwandern, ja. Und dass es diese Demokratie zu wahren gibt, ist halt so relevant. Das vergessen halt viele.
Wir haben noch ein Bier im Auto stehen.
Das müssen wir jetzt auf jeden Fall trinken.
Vor
allem müssen wir bezahlen.
Können wir zahlen?
Sehr, sehr lecker. Vielen Dank.
Wir verlassen jetzt wieder die Markthalle und gehen zurück ins Auto.
Und suchen jetzt die Kneipe. Oder Kaffee.
Wie immer.
Ja, was ist das?
Wir sind jetzt Pizza essen gewesen in der Taxizentrale Ulrich Krause und jetzt sind wir in der Bar. Das finde ich sehr gut. Das sollten wir immer so machen.
Jan Henniges ist zu Gast von Morbid Hilft, zeigt uns heute Morbid und wir sind, Diana, tatsächlich an einem historischen Ort schon fast für die Taxizentrale.
Ja, wir sind im Tiré in der Birkenstraße in einem ganz wunderbaren Etablissement von Freunden von mir, die das hier seit ein paar Jahren betreiben. Sehr netter Laden.
Hier waren wir damals, als wir so eine Probestaffel hatten von dieser Sendung, im letzten Jahr oder vor 2 Jahren jetzt hat er mittlerweile schon, mit Jella Haase. Die hat hier ihre Freundinnen getroffen und wir hatten wirklich einen extrem guten Abend, der leider auch sehr ausgeartet ist.
Ja, also hier sind auch schon so einige Abende ausgeartet. Ja. Dadurch, dass hier Freunde von mir arbeiten, auch nicht nur einen an der Zahl, ist es halt immer ein Problem, dass man hier gern versackt. Hier kann man aber auch genauso gut mit Kaffee tagsüber versacken wie mit Alkohol abends.
Es ist so ein Laden, ja, es ist relativ dunkel, überall in den Ecken sind so Couches und Sessel und so.
Und es hängt ein riesiges beleuchtetes Pferd an der Decke.
Aus Papier oder so.
Es ist so aus Papier gemacht.
Und die Besitzer scheinen sehr, sehr nett zu sein, weil sie uns freundlich empfangen haben, aber vielleicht auch einfach, weil wir von Fritz kommen. Kann auch sein.
Nein, die sind alle zu allen freundlich. Das ist halt eher so ein verlängertes Wohnzimmer. Hier kommt auch wirklich jeder her. Also das ist nicht irgendwie einer bestimmten Personengruppe vor. Das ist nicht Hipster. Hier kann man genauso in Jogginghose herkommen wie halt auch irgendwie im Anzug. Und hier mischt sich halt auch so das Publikum. Ein sehr charmanter Laden, weil es halt einfach einem das Gefühl gibt, dass man, egal was man vorhat, sich hier hinsetzen kann, ob man frühstücken will oder einfach am Rechner sitzen will und 4 Stunden dann im gleichen Kaffee nippt, ist es genauso willkommen. Ja.
An der Birkenstraße ist der. Und wie ist das eigentlich bei dir? Entschuldige, dass ich da immer wieder drauf zu sprechen komme, aber ich finde das einfach so interessant. Dadurch, dass du ja für Morbid Hilft arbeitest, hast du immer wieder Probleme, dass die Leute so nachstellen, irgendwelche Nazi-Penner. Kannst du entspannt abends was trinken gehen?
Ja, auf jeden Fall. Ich kann auf jeden Fall. Es weiß immer jemand, wo ich bin. Also es gibt ja so ein paar Tipps und Tricks, die ich jetzt auch nicht deutlich machen werde, aber womit man sich schützen kann und wo man sich Sicherheiten bietet. Und ich probiere natürlich einige Dinge zu vermeiden, die halt sich negativ auf die Sicherheitslage auswirken können, um das mal ein bisschen kryptischer zu formulieren.
Was mich immer so bei dieser ganzen Flüchtlingsthematik ein bisschen beschäftigt und ein bisschen ratlos zurücklässt, ist, dass ganz viele Leute, jedenfalls ist das mein Vorurteil, die so aus dem arabischen Raum kommen, auch Vorurteile haben, nämlich ein krasses Antisemitismusproblem. Und jetzt, also wir sind ja jetzt noch im Dezember und jetzt gab es hier in Berlin die Woche Demos, wo Israel-Fahnen verbrannt wurden. Ich glaube, heute Abend war wieder so eine Demo. Wie erlebst du das denn in der Arbeit mit Flüchtlingen? Ist das denn tatsächlich ein Problem? Also ich will jetzt nicht sagen, dass Deutsche kein Antisemitismusproblem hätten. Sie haben auch eins. Aber ich habe so das Vorurteil, dass Araber das auf jeden Fall haben.
Also leider ist es tatsächlich im arabischen Raum, dass man den Antisemitismus mit der Muttermilch gefüttert bekommt. Das ist tatsächlich auch ein Problem. Allgemein Rassismus ist ein globales Problem und kein lokales Problem. Und es gibt auch durchaus Rassismus unter den Flüchtlingsgruppen. Also der Afghane hasst den Kurden, der Kurde hasst den Syrer und der Türke hasst wiederum den Kurden. Also es dreht sich im Kreis. Und Es ist aber potenziell nicht problematischer als in Deutschland. Also wenn ich das mal so aus der eigenen Tendenz heraus betrachte. Wenn wir es laufen lassen, wird es ein Problem. Ja? Aber es ist tatsächlich ein Neubeginn der Sozialisierung, wenn man nach Deutschland kommt als Geflüchteter und feststellt, dass hier Antisemitismus halt eben keine Selbstverständlichkeit ist, wird man halt auch wieder neu sozialisiert und sensibilisiert für dieses Thema. Und das ist durchaus unsere Aufgabe als Zivilgesellschaft, dafür zu sorgen, dass das nichts, was wir durchgehen lassen.
Aber wie macht man denn sowas?
Indem ganz klar, sobald Antisemitismus nur als Hauch auftaucht in einem Dialog oder auf der Straße oder egal, wo uns Antisemitismus begegnet, dass wir dagegen halten. Das ist bei Rassismus ja auch der Fall. Wir haben bei Rassismus ganz lange Jahre eben nicht dagegen gehalten, sondern es war normal, Türkenwitze zu machen. Und es war normal, irgendwie das ganz normal in die Sprache einfließen zu lassen, dass halt dass es witzig ist, dass ein Pole immer klaut und so. Rassismus war noch nie witzig, ist es heute auch nicht. Das trifft für Antisemitismus genauso zu. Und erschwerend kommt hinzu, dass wir natürlich auch das Erbe haben, was Antisemitismus in keinster Form mehr hier zulassen darf. Ja? Und die ganzen Rassismen, die unsere Gesellschaft mit sich trägt, sind verachtenswert und sind aber eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe zur Bewältigung. Ja? Und da kann man nicht sagen, die arabische Welt muss sich auf uns einstellen, sondern wir alle müssen uns darauf einstellen, wenn uns Rassismen begegnen. Und das kann der Deutsche sein oder der Russe.
Also alle gleich.
Alle gleich. Wir nehmen uns alle nicht viel. Genau, wir nehmen uns alle nicht viel. Es ist von einem ganz anderen Kolorit geprägt, ja. Also ich sage, dass das halt auch vielleicht auch gesellschaftsbedingt natürlich mit einer ganz anderen Leidenschaft bearbeitet wird. Also ein Deutscher würde sich bei einer Demonstration nicht unbedingt auf die Straße stellen und eine Fahne verbrennen, aber ein Deutscher stellt sich mit einem Holzgeigen hin und will Frau Merkel aufhängen. Ich sehe den Unterschied da nicht so brachial. Ja? Und das sind alles Rassismen, die müssen wir jetzt, genau jetzt angehen, wenn die Geflüchteten hier sind und wenn wir da keinerlei Akzeptanz für hinstellen und keiner von uns das irgendwie auch nur annähernd in Sprache oder im Alltag durchgehen lässt, dann hat das auch keine Chance.
Hast du denn das Gefühl, dass das funktioniert? Also ich meine, das ist ja das große Problem an dieser ganzen Flüchtlingsgeschichte, zu sagen, wir schaffen das, wir öffnen die Grenzen, lassen viele Leute rein, ist das eine, aber sich dann wirklich angemessen um die Menschen zu kümmern und sie zu integrieren und ihnen eben auch Werte beizubringen, ist das andere. Hast du das Gefühl, dass das funktioniert?
Ich habe manchmal das Gefühl, dass Geflüchtete uns Werte beibringen wollen. Ehrlich, ganz ehrlich, also ich habe manchmal das Gefühl, dass wir unsere Wert- und Moralvorstellungen, was familiären Zusammenhalt, zivilgesellschaftlichen Zusammenhalt, emotionale Bindung an andere Menschen, dass wir da noch ganz viel lernen können. Wiederum können Geflüchtete auch wiederum von uns was lernen. Das ist ja auch keine homogene Masse, wo wir sagen können, der Geflüchtete ist so und so und wir müssen uns so und so auf ihn einstellen. Das ist ganz individuelle Einzelarbeit, ja, und das ist, auch nicht jeder Geflüchtete braucht unsere Hilfe. Also ein großer prozentualer Anteil der Geflüchteten, die haben sich schon selbst geholfen, weil wir völlig versagt haben in unseren Strukturen, also in unseren behördlichen Abläufen, in unseren Integrationsbemühungen, die ja teilweise eher Baustellen sind als alles andere, ja. Also schon allein so Unterscheidungen wie hohe und niedrige Bleibesperspektive, anhand dessen kriegt man einen Integrationskurs oder nicht, ja. Da bewahrt man Leute jahrelang auf, bis sie dann einen Sprachkurs kriegen. Wie absurd ist denn das? Und dann heißt es aber, sie würden die Integration verhindern. Also wir können nicht einerseits überall Mauern bauen und dann erwarten, dass sie dann bitte schnellstmöglich besteigen und unsere Gesellschaft bereichern. Ja. Ich finde es ein großes Problem zu sagen, der Geflüchtete muss das und das oder der Geflüchtete ist das und das, weil er ist halt ganz individuell wie jeder Mensch von uns auf der Straße, genau wie jeder Deutsche keine bestimmten Charaktereigenschaften in sich trägt, tut das der Geflüchtete auch nicht.
Musst du manchmal weinen wegen deiner Arbeit?
Ich habe tatsächlich nur ein einziges Mal weinen müssen, aber auch nur aus Wut. Einfach nur aus unglaublicher Wut. Ich war unglaublich wütend. Ich habe es erlebt, Wir hatten leider den Fall dieser Kindesentführung auf dem Platz im Lageso, wo das Kind auch getötet wurde. Das kann überall passieren, das will ich immer noch wieder deutlich sagen. Da ist keiner dran schuld, außer der Gewalttäter selber und der vielleicht auch nur bedingt. Ja, ich war sehr wütend, als wir keine Resonanz daraus erfahren haben. Da bin ich wirklich heulend über diesen Platz gerannt und habe gesagt, hier wird ein Kind vermisst. Und keiner hat das ernst genommen, keiner hat sich interessiert, weder die Security noch die Polizei noch Lageso-Mitarbeiter noch irgendjemand. Alle haben gesagt, der taucht schon wieder auf. Und die Mutter hat gesagt, dieser Junge ist 3 Jahre alt, der taucht nicht wieder von alleine auf, der ist verschwunden. Ich probiere ihn seit langer Zeit zu finden und das Einzige, was die Polizei zustande gebracht hat an diesem Tag, waren 2 oder 3 Polizisten auf diesen Platz zu stellen und zu versuchen, irgendwie wenigstens den Platz abzusuchen. Und es hat Tage gedauert, bis dann wirklich so eine Taskforce gegründet wurde und das langsam in Gang kam.
Vor allen Dingen, wenn man weiß, der Mann hat ja noch ein anderes Kind entführt und umgebracht in Potsdam und da wurde ja die ganze Stadt auf den Kopf gestellt. Das war halt ein deutsches Kind.
Und das ist, da sind wir wieder bei dem Punkt, was mich wütend macht und dann aber gleichzeitig ins Heulen bringt. Das Ungerechtigkeit ist das, was mich am meisten aufreibt. Ich kann das nicht verstehen, warum mit zweierlei Maß gemessen wird. Warum die Wertigkeit eines Kindes aus einem anderen Land niedriger ist als die Wertigkeit eines deutschen Kindes. Das erschließt sich mir einfach nicht. Und da habe ich geheult an dem Tag vor Wut. Ich bin rumgerannt und habe jeden angeschrien, der mir auch nur in den Weg kam, damit wir irgendwie weiterkommen. Aber es ließ sich überhaupt keiner dazu bewegen, dass sich das da irgendwie weiterentwickelt. Und leider hat sich ja diese Situation auch bewahrheitet, dass dann halt das Kind entführt und getötet wurde.
Hat sich dafür eigentlich mal jemand entschuldigt?
Nee, aber wir haben, glaube ich, auch nie jemanden so richtig an Pranger gestellt. Weil schlussendlich wäre das ja nach diesem Leistungsprinzip erfolgt, ja. Dass eine Leistung hätte erbracht werden müssen, die aber nicht erbracht wurde an dem Tag. Ich glaube, dass man nicht der einzelnen Person, die da vor Ort war, der Schuld geben kann. Man kann nur quasi dem Weisungsbefugten die Schuld geben. Und ob die Reaktionsfähigkeiten zu diesem Zeitpunkt nicht eingeschränkt war, kann ich nicht beurteilen, weil die Polizei natürlich auch im Ausnahmezustand war zu diesem Zeitpunkt. Wo ich wirklich Leuten die Schuld gebe, sind, und das hätten wir, da hat sich nie jemand entschuldigt und wird sich wahrscheinlich auch nie jemand entschuldigen, Lageso-Mitarbeiter, die uns im direkten Gespräch abgewiesen haben und auch Security-Mitarbeiter auf dem Platz, die das einfach abgewunken haben und gesagt haben, das interessiert uns nicht. Das ist bis zu dem heutigen Zeitpunkt, das geht mir in Mark und Bein und ich kann da überhaupt kein Verständnis für aufbringen.
Mobit hilft, das ist der Laden, für den du arbeitest, Jana Hennings. Und jetzt sitzen wir hier in deiner Lieblingskneipe in Mobit und mir wird Mobit ja immer sympathischer, muss ich sagen. Also es ist schon ein schöner Bezug. Kannst du noch mal bitte erzählen, wofür Mobit eigentlich steht? Das ist ja nicht für den Platz der Gentrifizierung, der noch frei ist, sondern eigentlich für so ein historisches Verkehrskontrollsystem.
Also wo man sehr stolz hier drauf ist, oft in einem Bezirk, sind diese komischen Geschwindigkeitsbegrenzungshuckel, die es in jeder Straße gibt, die an jeden in so 30er-Zonen unglaublich nerven, weil man immer anfahren muss, dann langsamer, dann rüberfahren, dann beschleunigen, dann wieder abbremsen, wieder rüberfahren. Ja, und das ist eine Moabiter Erfindung und ist tatsächlich ein Exportschlager in der ganzen Welt. Und man ist da unglaublich stolz drauf in Mitte, dass man das doch hier erstmalig produziert hat. Und deswegen haben wir hier auch besonders viele davon im Bezirk. Ja, bringt uns natürlich Lebensqualität, weil die Autos langsamer fahren. Und wir auch besser mit den 300 PS zurechtkommen, die so im Allgemeinen hier üblich sind.
Alle Tuner mit tiefer gelegten Autos hassen diese Hügel, glaube ich. Aber ich glaube, in Moabit darf keine Straße mehr gebaut werden ohne diese Hügel. Also es gibt überall diese Dinger. Diana, was sagen eigentlich so deine Family und deine Freunde zu dem, was du machst? Gibt es da niemanden, der sagt, lass doch mal dieses ständige Helfen bei Moabit hilft und sich selber so in Gefahr bringt dadurch auch?
Ich glaube, das traut sich keiner so richtig auszusprechen, weil jeder mein Temperament kennt. Ja, aber es gibt natürlich Leute, die mir Grenzen aufzeigen, aber keiner hat bisher so richtig gesagt, sag mal, spinnst du? Das kann ja nicht dein Ernst sein. Und was willst du mit dem ganzen Quatsch? Das gab es schon noch nicht. Also im bekannten Dunstkreis hat sich schon die Spreu vom Weizen getrennt, auf jeden Fall. Da gibt es.
Hast du da Freunde auch verloren durch?
Ja, auf jeden Fall. Also Freundeskreis, Bekanntenkreis, wo ich glaube, dass eine Freundschaft vielleicht auch nicht dazu bestimmt ist, für immer zu bestehen, wenn man sich in so ganz elementaren Grundlagen des Lebens oder moralischen Wertvorstellungen irgendwie voneinander so stark abgrenzt, wie es da der Fall war. Ja.
Und was sagen deine Eltern?
Mein Vater lebt leider nicht mehr, der ist vor 2 Jahren verstorben, aber ich glaube, der hätte das sehr unterstützt. Und meine Mutter, ich denke, dass die das gut findet, obwohl sie natürlich immer, wie jede Mutter, Angst um ihr Kind hat. Und Angst, dass es zu viel arbeitet und Angst, dass es vielleicht halt auch in so eine Bedrohungslage gerät. Aber das ist selbstverständlich, das kann wohl jeder nachvollziehen, der selbst ein Kind hat.
Und würdest du das anderen Leuten empfehlen? Diesen Lifestyle, das, was du machst, auch zu machen, also in dieser Intensität?
Auf gar keinen Fall. Bitte lasst das alle sein, das zu machen, so wie ich das mache. Das ist ein, das ist schon sehr ekstatisch. Also da muss man halt, ich glaube, da muss man irgendeine Präferenz haben, ja, und schon sehr optimistischer Mensch sein. Das ist eine Charaktereigenschaft, denke ich. Und entweder wächst man da rein, so wie es mir passiert ist, aber sich so über Jahre so stark zu engagieren, das zehrt schon. Das kann man nicht anders sagen.
Aber das ist eigentlich eine sehr gute Frage. Kann man sich bei euch dann noch so engagieren? Also kann man einfach zu euch kommen und dann mitmachen?
Ja, wir haben die Open-Doors-Politik bei mir. Bei uns kann man Montag bis Freitag 9 bis 17 Uhr einfach auftauchen und dann ist man da und dann kann man sich erstmal angucken, was wir machen. Und darüber hinaus gibt es viele tausend andere Möglichkeiten. Einfach bei uns vorbeischauen bei Morbi.
Was muss man können? Wie muss man drauf sein vor allen Dingen?
Man muss menschlich sein, das ist alles. Man muss offen sein, man muss einfach das. Es geht gar nicht so sehr ums Helfen. Ganz häufig ist es auch schon eine große Hilfe, wenn man da ist und mit jemandem Deutsch spricht anstatt Arabisch. Oder ist es schon. Einer hat die Qualifikation, besser Klamotten zusammenlegen zu können und der nächste, der kann die SGB-II-Leistungen analysieren und resultieren danach Leistungen beantragen. Ja. Und jeder hat so seine eigenen Qualitäten und es gibt keine Qualität, die bei Unterstützung von Menschen nicht gefragt ist, weil der Mensch so viele individuelle Bedürfnisse hat, dass dann die Angebote auch so individuell sein können. Also egal, was man kann oder egal, was man nicht kann, vorbeikommen, wir freuen uns.
Aber du würdest schon Leuten empfehlen, sich sozial zu engagieren.
Soziales Engagement ist unabdinglich. Ich glaube, das gehört zum zivilgesellschaftlichen Zusammenhalt. Ich würde es nicht unbedingt soziales Engagement nennen. Es reicht auch schon, wenn man seine Nachbarin kennt, die 88-jährige Oma, die vielleicht mal ein Stück Butter braucht und es ist draußen eiseglatt und man vielleicht mit offenen Augen durchs Supermarkt läuft, wenn der kleine Junge nicht an die Süßigkeiten in der 4. Reihe oben ankommt. Oder ich finde, man muss einfach nur mit offenen Augen durchs Leben gehen. Jeder hat andere Potenziale oder auch Zeitmanagement, das spielt auch eine Rolle. Es gibt viele Leute, die einfach auch nicht genug Zeit aufbringen können, weil sie es vielleicht auch gar nicht einfach so strukturiert kommen oder es gar nicht wollen. Aber es lässt sich, Mitmenschlichkeit lässt sich auf jedem kleinsten zeitlichen Zeitfenster unterbringen.
Was mich noch interessiert vorhin, als ihr darüber gesprochen habt, ne, wie es euch so bei der Arbeit geht und so weiter und wie ihr das macht. Wie ist das eigentlich, wenn jetzt so als Geflüchtete zu euch gekommen sind? Klar, man kann nicht verallgemeinern, aber was sind da so die Gedanken bei den Menschen, die da so durch die Köpfe gehen? Also sind die erstmal vor allen Dingen erleichtert, kann ich mir vorstellen. Wie sehen die Berlin? Was passiert da bei denen?
Ja, aber das ist ja das keine allgemeingültige Antwort, die ich da geben kann, weil jeder Geflüchtete sieht das natürlich anders. Was ich was ich so unglaublich schockierend finde, dass Menschen auch nach ein paar Jahren, die sie hier sind, dann offen in die Kamera sagen oder ins Mikrofon sagen, ich bin Deutschland so unglaublich dankbar, nachdem sie 2 Jahre hingehalten wurden und irgendwie gar nicht zurande kommen, weil sie keine Arbeitsgenehmigung kriegt, keinen Deutschkurs machen können und irgendwie nicht in die Tüten kommen. Ja, so. Und irgendwie überall irgendwelche Mauern gebaut werden und sie mit Ach und Krach nach Europa geschafft haben und ihre Familie noch in Jordanien vegetiert oder in Syrien zerbombt wird. Ja. Ich bin immer wieder überrascht, wie optimistisch viele dieser Menschen noch sind, obwohl sie so viel durchgemacht haben. Und worüber ich mich erst vor ein paar Tagen mit jemandem unterhalten habe, ich finde es so unglaublich, wie man mit so Strapazen so umgehen kann. Wenn man erlebt hat, dass der eigene Vater erschossen wurde oder dass die Kinder umgekommen sind auf dem Mittelmeer oder einfach nur die Nachbarschaft weggebombt wurde. Ja, das ist, wie kann man weiterleben und trotzdem glücklich sein? Und ich finde das schon unglaublich beeindruckend, wozu der menschliche Geist imstande ist. Und viele sind natürlich, wollen gar nicht weg aus Berlin. Ne? Also Berlin ist halt für viele genauso ein Magnet wie für uns auch, ja, weil es halt auch so viele Facetten hat und auch jedem so einen Punkt zum Andocken bietet, weil es so mannigfaltig ist.
Könntest du weg aus Berlin oder ist es Berlin tatsächlich so eine Insel?
Kein Zentimeter Land, nein. Ich gehe noch nicht mal weg aus Moabit. Noch nicht mal weg aus Moabit, nein. Ich kann mir keine andere Stadt, es gibt keine alternative Stadt.
Wenn du müsstest, welcher Bezirk wäre der nächste, in den du ziehen würdest?
Moabit.
Hinter Moabit.
Achso, hinter Moabit. Ach Gott, das ist so schwierig. Also, es müsste auf jeden Fall ein grüner Stadtteil sein. Ich würde fast sagen, ich würde nur nach Charlottenburg gehen, ja. Obwohl es sehr bürgerlich ist, aber das ist wenigstens noch grün. Da gibt es auch noch die Spree, ja, und hat man mal irgendwie einen Park, wo man laufen kann. Also ich kann nicht nur im Beton leben. Ich könnte jetzt zum Beispiel, mir wird der Volkspark Friedrichshain zum Beispiel nicht reichen. Ja.
Aber Boxi ist ja auch ganz grün im Sommer manchmal.
Ach, das ist doch kacke, die Ecke.
Nee, das ist eine Beton.
Das ist überhaupt nicht kacke. Rosenthaler Platz ist kacke, Alter.
Ja, das stimmt.
Kacke ist der richtige Begriff für Boxhagener Platz. Wir haben es ja irgendwie schon mit großen Hundeaufkommen zu tun und wenigen Leuten, die über Hundetüten verfügen.
Dann chill ich lieber im kleinen Tiergarten.
Ja, siehst du? Es hat alles seine Vor- und Nachteile. Ja,
also ihr merkt schon, Max wohnt am Rosenthaler, ich wohne am Boxi da.
Ich fand das so unangenehm. Wir waren letztens mal einen Kaffee trinken auf dem Boxhagener Platz und da ist halt so alles voller Müll gewesen. Wir wollten uns da hinsetzen und das war so...
Ja, aber dafür kann ja der Boxi nun nichts.
Nee, aber es ist irgendwie, ich fand das nicht schön.
Ja, ist doch okay. Damit endet diese Sendung auch schon fast.
Ja.
Ich würde sagen, wir fahren dich ja auf jeden Fall noch nicht nach Hause, weil du willst selbst uns nicht verraten, wo du wohnst, sondern wir lassen dich irgendwo raus an der Autobahn oder an irgendeiner Raststätte
irgendwo
oder so,
mit,
keine Ahnung.
Im kleinen Tiergarten.
Ja, geht bitte.
Max, wie fandest du es heute?
Das wäre mein einziger Kritikpunkt. Sie hat oft so viel gesprochen, dass ich nicht einhaken konnte, weil sie redet auch sehr, sehr schnell und ohne Punkt und Komma.
Schwer zu schneiden.
Es ist schwer zu schneiden. Wir schneiden ja viele Sachen auch raus.
Ja.
Das wäre tatsächlich, wenn ich jetzt, ich muss ja was Kritisches sagen, weil es eine kritische Auswertung ist.
Ja.
Und das wäre ein Kritikpunkt von mir, dass es so oft schnell war, aber das ist ja eigentlich nichts Schlimmes. Und
ich habe euch gewarnt.
Genau, das ist, liegt dann vielleicht auch in der Kunst des Interviewers, da irgendwie reinzugrätschen, so ein bisschen Marietta Slomka-mäßig oder Klaus Kleber. Das haben wir nicht gemacht, finde ich aber auch unangenehm irgendwie.
Macht euch auch charmanter als Marietta Slomka, finde ich.
Ja.
Eure beide sind.
Wer ist wer vor allen Dingen, ist die Frage.
Du hast, ich habe, glaube ich, wer hat den schieferen Kopf?
Ja. Ja.
Also, ich finde das natürlich, was Diana macht, großartig. Vor allen Dingen, wie viel, also im Prinzip opfert sie ja ihr ganzes Leben dafür. So, ihre ganze Zeit, 60, 80 Stunden die Woche. Und das ist großartig und das soll auch bitte nie aufhören. Es wäre natürlich schön, wenn es irgendwann nicht mehr nötig ist, weil es allen Leuten gut geht. Aber ich bin auch jetzt 30 und ich denke nicht mehr so krass an Utopien. Von daher bitte weitermachen und vielen Dank für die schöne Fahrt. Ich fand es sehr, sehr angenehm und spannend und interessant und toll, mal so jemanden auch im Auto gehabt zu haben.
Also ich fand's super. Es hat mir richtig viel Spaß gemacht. Ehrlich gesagt, ich kann mich jetzt ja auch outen. Ich wusste gar nicht, wer du bist. Ich habe deinen Namen so auf der Liste gesehen und dachte so, ja, mal gucken. Und ich dachte, er ist Chefin vom Lageso. Hä? Irgendwie viele Sachen durcheinander gebracht. Und fand es jetzt cool, dass wir dann auch in so einer Bar und so waren, weißt du, dass man eben nicht so, dass wir vorm Lageso stehen und wir interviewen dich jetzt zur deutschen Außenpolitik und wie du das so findest und so. Das hätte mich extrem traurig gemacht einfach. Von daher, ich fand's wahnsinnig spannend. die ganze Fahrt von den Geschichten her. Ich fand es aber eben auch schön, dass wir einfach so abgehangen haben zusammen. Und ich könnte mir, glaube ich, gut vorstellen, dass wir so in dieser Dreierkombination auch guten Abend einfach zu dritt von Haus zu Haus ziehen können, um was zu trinken. Und wenn das das Fazit ist, dann scheint das eine sehr gute Fahrt gewesen zu sein. Du hast jetzt das Schlusswort und darfst dir auch den letzten Song wünschen. Und ich möchte mich nochmal bedanken an alle Kommentatoren und Kommentatorinnen bei iTunes zum Beispiel oder fritz.de/taxizentrale. Danke fürs konstruktive Feedback. Wir lesen das alles und versuchen, die Sendung immer besser zu machen.
So. Wenn das überhaupt noch besser geht. Ja, war mir ein unglaubliches Fest. Es war bombastisch. Es hat mir viel Spaß gemacht. Das hätte eigentlich auch ein Tag in meiner Freizeit sein können, obwohl es auch teilweise Arbeit war. Aber es war eher Arbeit, weil wir viel zu viel Alkohol konsumiert haben. Ich freue mich aber sehr, dass ich dabei sein durfte und hoffe, wir sehen uns in dieser oder anderen Konstellation bald wieder.